Liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie hören die neueste Ausgabe unserer Sendung Krieg und Frieden hier im Kontrafunk. Krisen, Umbrüche, Entscheidungen unter Druck, sie prägen Geschichte wie Gegenwart. Als im Jahr 1814 die Truppen Preußens, Russlands und Österreichs in Paris einmarschierten, war das mehr als ein militärischer Sieg. Es war auch das Ergebnis tiefgreifender Veränderungen, Reformen, neue Strategien und der Wille, aus Niederlagen zu lernen. Auch heute steht Europa vor Herausforderungen, die Anpassung verlangen. Der Krieg in der Ukraine, neue geopolitische Spannungen und die Frage, wie positioniert sich ein Land wie Österreich in dieser Lage? Militärisch, politisch und mit Blick auf seine Neutralität. Darüber spreche ich mit der Historikerin Dr. Gudula Walterskirchen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter, denn Wandel betrifft nicht nur Staaten und Armeen, sondern natürlich auch die Menschen in Uniform. Was bedeutet es, Teil eines solchen Umbruchs zu sein? Das erzählt uns später Elena Prilop, die als eine der ersten Frauen in einer Kampftruppe der Bundeswehr gedient hat. Zwei Perspektiven, ein roter Faden, nämlich wie Veränderung entsteht und was sie fordert. Soweit unsere Themenübersicht. Ich bin Gernot Donowski. Schön, dass Sie dabei sind. Liebe Hörer, am 31. März 1814 marschierten Truppen aus Preußen, Russland und Österreich in Paris ein. Der militärische Zusammenbruch Napoleons war besiegelt, doch dieser Sieg fiel nicht vom Himmel. Ihm gingen tiefgreifende Reformen voraus. Preußen erneuerte sein Heer nach der Katastrophe von 1806. Russland passte seine Strategie den Erfahrungen des Feldzugs von 1812 an. Und auch Österreich musste seine militärischen Strukturen grundlegend überdenken. Reformen also als Voraussetzung für sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit. Mehr als 200 Jahre später steht Europa erneut vor großen Umbrüchen. Der Krieg in der Ukraine, Spannungen im Nahen Osten, die Rolle der NATO und mittendrin Österreich mit seiner immerwährenden Neutralität. Wie zeitgemäß ist dieses Konzept heute noch und wie steht es um das österreichische Bundesheer? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Gudula Walterskirchen. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Wenn wir auf das Jahr 1840 mal ganz grob schauen, wie groß war eigentlich der Reformbedarf der beteiligten Mächte, vor allem aus österreichischer Sicht nach dem Sieg über Napoleon?
Ja, also der Reformbedarf war natürlich insofern groß, weil die österreichische Armee immer eher auf die Form als auf den Inhalt geachtet hat. Das heißt, die schönen Uniformen, die sich in den Salons sehr gut gemacht haben, der Offiziere, standen im Fokus, dass die Pferde und das Zaumzeug auf Hochglanz waren und die Stiefel. Und da hat man oft das Technische und das Strategische oft ein wenig unterschätzt. Und wie wir ja wissen, die Tradition der Habsburger war ja, Gebietsgewinne nicht militärisch primär zu erzielen, sondern durch Heiraten. Tu Felix aus der Nube hat es ja nicht so unrecht geheißen. Das heißt, man hat, wenn man sich jetzt die Erfolgsquote ansieht, eigentlich durch friedliche Mittel, eben durch die Heiratspolitik, wesentlich mehr erreicht als durch militärische Interventionen. Also wenn Sie den Reformwillen und den Reformdruck ansprechen, dann hat es eigentlich weniger den napoleonischen Kriege betroffen, sondern der eigentliche Reformschritt oder Reformwille war eigentlich die Völkerschlacht von Leipzig. Und da gibt es einen großen Namen, der dann für die nächsten Jahrzehnte das Militär der K&K-Monarchie massiv geprägt hat, und das war Wenzel Graf Radetzky. Wir alle kennen immer noch den Marsch, aber er war einer der wenigen Feldherren, die tatsächlich siegreich waren. Und da gibt es eine kleine Fußnote. Er hat eben nach dieser Völkerschlacht das österreichische Heer völlig neu organisiert oder es zumindest versucht und hat dabei zum Beispiel auch Pläne von seinem Feldzeugmeister Vinzenz von Augustin forciert. Und zwar wollten sie eigene Raketen als Kriegsgerät herstellen und hat dafür auch eine entsprechende Genehmigung bekommen von Metternich. Also waren natürlich etwas andere Raketen als heute, aber das sieht man ein bisschen, war es ihnen schon klar, dass man irgendwie auch technisch in der Jetztzeit ankommen muss, in der damaligen.
Und das ist sehr interessant, weil Österreich hat ja letzten Endes auch mit etwas längerem Atem den Krieg, zwar mit den Preußen und den Russen gemeinsam, aber den Krieg gegen den großen Feind in dieser Phase am Anfang des 19. Jahrhunderts Frankreich dann doch besiegt. Ist es so eine typische österreichische Sache oder vielleicht so generell eine Sache von jemandem, der dann doch gewonnen hat, so nach dem Motto, so tiefgreifend müssten wir eigentlich gar nicht reformieren, es passt ja eh alles?
Ja, natürlich, klarerweise. Es war natürlich nicht zuletzt den Alliierten oder dieser Koalition zu danken, dass es gelungen ist. Es war natürlich auch der Leidensdruck insofern, gerade in den napoleonischen Kriegen, groß, weil die waren ja auch auf österreichischem Staatsgebiet, die drangen ja fast bis Wien vor, haben Teile auch des Landes verwüstet, die Bevölkerung hat sehr gelitten. Das heißt, da war natürlich der Leidensdruck viel größer, als wenn das eine Schlacht in irgendeinem fernen Land ist, der auf einem Feld stattfindet, mit dem man nichts zu tun hat. Auch der Bevölkerung ist sehr dramatisch bewusst geworden, das hat was mit uns zu tun. Und das waren sie ja dahingehend ja nicht so gewohnt in der Habsburger Monarchie, zumindest nicht in den zentralen Kronländern.
Und wenn wir jetzt in diesem historischen Kontext den Blick so ein bisschen in die Gegenwart richten und das Ganze versuchen zu übertragen, ich weiß, es wird uns nicht ganz gelingen und es sind auch nicht die gleichen Voraussetzungen, aber das österreichische Bundesheer, das steht natürlich immer im Fokus, gerade wenn es darum geht, in solchen unsicheren Zeiten wie heute mit diesem Thema umzugehen. Welchen Reformbedarf sehen Sie aktuell beim österreichischen Bundesheer?
Naja, das österreichische Bundesheer krankt an Folgen des Zweiten Weltkriegs. Wir dürfen nicht vergessen, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Österreich ähnlich wie Deutschland strenge Auflagen erhalten hat, was jetzt die Aufrüstung betrifft, übrigens auch nach dem Ersten Weltkrieg. Die Mannstärke wurde eingeschränkt, die Waffengattungen, die man besitzen darf, wurden eingeschränkt, nicht mehr so dramatisch, aber dann doch. Und es hat natürlich auch das Geld gefehlt. Also es war in der Bevölkerung jetzt natürlich schon spätestens bei Beginn des Kalten Krieges, also seit 1945 nach dem Abzug der Alliierten, war natürlich trotzdem die Auflage, dass Österreich sich selbst verteidigen muss, beziehungsweise es blieb ja nichts anderes übrig, denn man durfte ja keine militärischen Bündnisse eingehen. Und diese Bündnisfreiheit, diese Neutralität hat in der Bevölkerung sehr große Unterstützung erhalten. Trotzdem die Lage eine knifflige war, denn wir lagen ja am Rande des Eisernen Vorhangs. Gerade Ostösterreich war umgeben von Stacheldraht und es spielte sich auch in der Umgebung einiges ab. Wir erinnern uns an 1956, der Ungarnaufstand. Da war es schon recht brenzlig, ob nicht die Sowjetarmee, also der Warschauer Pakt, an der Grenze Halt machen wird oder doch wieder rüberkommt. Die Russen waren erst ein Jahr weg. Und 1968 die Tschechoslowakei. Und da war es wirklich noch knapper, denn hier gab es tatsächlich Pläne, gleich nach Österreich durchzurollen. Und hier war das österreichische Bundesheer in einer der wenigen Gelegenheiten tatsächlich gefordert. Warf man wirklich alles, was man hatte, an die Nordgrenze und hat seine Entschlossenheit demonstriert, diese Truppen, sollten sie die Grenze überschreiten, zumindest den Willen haben, aufzuhalten. Aber es gibt ja dieses berühmte Konzept, es war die Aufgabe des österreichischen Bundesheeres, nicht die Warschauer Pakt-Truppen während des Kalten Krieges zu besiegen, was ja illusorisch gewesen wäre, sondern sie mindestens einige Tage aufzuhalten, bis die Amerikaner da wären. Das war quasi die interne Losung, um zu helfen. Notfalls ging halt dann die Verteidigungslinie erst bei den Alpen los. Also das heißt, das hätte man halt Ostösterreich geopfert. Das heißt, diese Neutralität war gar nicht eine mutige Neutralität, denn wir konnten uns auch nicht darauf verlassen, dass uns jemand hilft, weil eben bündnisfrei. Und wenn man heute so sagt, naja, das ist ja alles nur Trittbrettfahrerei und das ist ja alles Feigheit, dann muss man dagegen halten, es ist genau das Gegenteil von Feigheit, sondern es ist eigentlich mutig, weil man sich eben nicht in einem Bündnis absichern kann, so wie es jetzt ja eigentlich auch die NATO getan hat, dass sie sich ja auch auf die Amerikaner verlassen hat.
Wenn wir jetzt den Bogen in die Jetztzeit schlagen, das sind alles sehr interessante historische Entwicklungen. Teile davon kannte ich nicht, also diese Geschichte, dass es an der tschechischen Grenze so brenzlig war, das finde ich sehr interessant. Wie ist denn der heutige konkrete Auftrag des Bundesheeres?
Also nach dem Ende des Kalten Krieges 1989, spätestens 1991, war natürlich die Bedrohungslage, auf die man Jahrzehnte sich vorbereitet hat, weg, muss man ganz ehrlich sagen. Man sagt, okay, jetzt eigentlich, den Feind gibt's nicht mehr, den Feind, auf den man gearbeitet hat, nämlich die Warschauer Paktstaaten. Es war nicht nur Russland, das muss man auch sagen, ja. Also das heißt, die Frage ist, wer ist jetzt eigentlich unser Feind? Und das hat dann dazu geführt, dass das Heeresbudget, ein hohes Heeresbudget in der Bevölkerung nicht argumentierbar war. Und das heißt, die Investitionen waren immer sehr bescheiden. Das Bundesheer war in der Wahrnehmung der Bevölkerung jetzt hauptsächlich dazu da, für Katastropheneinsätze zu helfen, bei Hochwässern oder Lawinenabgängen, beziehungsweise in der UNO. Das war da quasi der große Stolz der Bevölkerung und auch des Bundesheeres, waren die Friedenseinsätze. Das heißt, man hat sich verlegt auf eine aktive Friedenspolitik und Friedenseinsätze. Und das war quasi die aktive Neutralitätspolitik, wie man sich in der Verteidigung sich das vorgestellt hat. Ein bisschen geändert hat sich das dann, das Aufgabenbild mit der Flüchtlingskrise, beziehungsweise dann auch mit dem Assistenzeinsatz des Bundesheeres an der Grenze. Das war dann wieder ein neues Aufgabenfeld, hier die Polizei zu unterstützen. Heute stellt sich's interessanterweise in der Bevölkerung wenig anders dar. Alle Umfragen zeigen das, dass mit Beginn des Ukraine-Krieges und auch schon zuvor die Zustimmung zur Neutralität noch gestiegen ist. Und das Argument, das immer gebracht wird, ist, dass man sagt, na ja, mit dem Vertrag von Lissabon, wo ja eine Verteidigungsunion quasi implementiert wurde, sei das ja ohnehin alles hinfällig. Hier wird verschwiegen, dass das nicht so ist, sonst hätten wir diesen Vertrag von Lissabon nie unterschreiben dürfen, denn die Neutralität ist ein Verfassungsgesetz, das ist nicht einfach irgendeines und auch in Verbindung mit dem Staatsvertrag. Das heißt, es war jetzt nicht eine explizite, ausgesprochene Bedingung oder sagen wir so, es steht nicht im Staatsvertrag drinnen, dass Österreich zuvor neutral sein musste, aber es ist doch in Verbindung dazu zu sehen. Und das ist jetzt ein Streit unter den Verfassungsjuristen. Aber Tatsache ist, die Neutralität ist ein Gesetz, das im Verfassungsrang steht. Und das kann nicht durch Bemerkungen einzelner Politiker einfach ad acta gelegt werden. Und das ist der große Konflikt derzeit zwischen der Regierung, die mehrheitlich die Neutralität am liebsten entsorgen würde, und der Bevölkerung, die umso mehr die Politik das will, daran festhält.
Lassen Sie mich noch mal ganz kurz auf den Auftrag zurückkommen. Denn natürlich ist Landesverteidigung das Thema. Die Auslandseinsätze und die humanitären Einsätze, die sind deswegen, weil die UNO ja auch geschwächt ist und eigentlich sich danach keiner mehr groß richtet, auch weniger geworden. Ist die auch gerade mit dem, was Sie mit der Neutralität angesprochen haben, ist das österreichische Bundesheer selber durch die erratische oder unsichere Politik der eigenen Leute auch so ein bisschen in einer Sinnkrise?
Na, eigentlich nicht. Im Bundesheer selber gestaltet sich das ganz anders, die Diskussion. Einerseits hat man mehr oder weniger die UNO-Einsätze beendet. Das heißt, das österreichische Bundesheer, zumindest hat das jetzt vor kurzem erst der oberste Offizier des Bundesheeres festgestellt, wird sich aus allen Auslandseinsätzen zurückziehen mit dem Argument, wie Sie es auch gerade gebracht haben, es schert sich eh keiner drum und warum machen wir das überhaupt? Ohne vorherige Debatte. Auf der anderen Seite ist dadurch, dass man jetzt sagt, na ja, wir sind in einer akuten Bedrohungslage wiederum, das wird also sehr stark forciert. Also die Russen könnten ja jederzeit uns jetzt überfallen, wie immer sie das tun würden. Und deswegen müssen wir uns dringend besser aufstellen und aufrüsten. Also das Bundesheer natürlich ist sehr erfreut, dass es jetzt einmal die 45 Jahre alten Transportlastwagen entsorgen kann und neue bekommt, dass die Kasernen renoviert werden, die wirklich teilweise schon am Zerfallen waren, und dass sie auch moderneres Gerät bekommt. Also dass hier investiert werden muss, stellt ja niemand außer Zweifel. Ich nenne nur ein Beispiel, als kürzlich in Katar und in anderen Golfstaaten österreichische Touristen und Staatsbürger festsaßen, als der Nahostkrieg jetzt losging, also die Iraner Raketen zurückgeschossen haben, gab es keinen einzigen einsatzfähigen Transporthubschrauber des österreichischen Bundesheeres. Die waren alle schwerst havariert bzw. reparaturbedürftig und konnten nicht starten. Und das ist natürlich schon sehr blamabel, wenn es an solcher Grundausrüstung hapert. Das heißt, im Bundesheer ist man hoch erfreut, dass hier jetzt die Millionen und Milliarden freigegeben werden, um neues Gerät anzukaufen. Das Problem ist allerdings, dass es keine echte Strategie gibt. Das hört man zumindest aus Bundesheerkreisen, dass man sagt, ja, was ist aber eigentlich die Strategie? Das heißt, worin wollen wir investieren? Weil endlos sind die Ressourcen nicht.
Und wozu wollen wir investieren? Da sind wir beim gleichen Thema wie in Deutschland, ne?
Genau. Für Österreich kann es nur sein, die Selbstverteidigung. Das heißt, wenn wir zum Beispiel aus der Luft angegriffen würden, ja, was ja auch jetzt nicht so unwahrscheinlich ist bei der Reichweite heutiger Raketen, dann ist es klar, dass man hier gerüstet sein muss, dass ein moderner Krieg im 21. Jahrhundert anders geführt wird und dann nicht nur in einsatzbereiten Panzern bestehen kann. oder auch Abfangjägern. Wäre auch schon mal gut, wenn die alle einsatzbereit sind, zum Beispiel auch in der Nacht fliegen könnten. Und hier hat man eine Priorität gesetzt, ohne vorher eine echte Strategie zu diskutieren. Nämlich gesagt, wir beteiligen uns an SkyShield. Das ist hier gerade der umstrittenste Punkt. Das ist eine Milliardeninvestition letztlich. Und hier stellt sich die Frage, erfüllt SkyShield den eigentlichen Auftrag der Selbstverteidigung des Landes? Also wenn auf uns ein Angriff stattfindet. Das heißt, nicht auf ein Nachbarland oder auf die US-Stützpunkte in Aviano in Norditalien, weil dafür wäre zum Beispiel SkyShield wunderbar geeignet, um solche Raketen, die da aus dem Osten dorthin geschossen werden, abzufangen. Oder ist es tatsächlich für die eigene Verteidigung? Und diese Diskussion wurde ebenfalls nie geführt. Das wird natürlich im Heer nicht offiziell diskutiert, weil das eben nicht karriereförderlich ist. Aber intern hört man das sehr wohl. Wenn das dann das gesamte Investment ist, ist das Geld ja wirklich gut investiert. Also das heißt, kurz gefasst, Investitionen soll es geben. Das ist in Österreich auch in der öffentlichen Debatte unbestritten, weil das sieht man mit offenen Augen, dass hier was geschehen muss. Auf der anderen Seite ist diese Art von schnell aus der Hüfte geschossenen Projekten überhaupt zielführend. Und diese Diskussion hat noch nicht stattgefunden.
Kritiker sagen auch, eigentlich ist spätestens seit dem EU-Beitritt und den Konflikten auf dem Balkan in den 90er Jahren die Neutralität de facto aufgeweicht. Also ich nenne Ihnen ein Beispiel, das ist nur anekdotisch, aber das hat wohl so stattgefunden. Kroatische Handwerker, die in Wien gewohnt haben, sind beim Jugoslawienkrieg am Wochenende über die Grenze nach Kroatien gefahren, haben dort die Kalaschnikow in die Hand genommen, sind unter der Woche wieder zum Hackeln nach Wien zurückgefahren und das Ganze über mehrere Wochen. Also diese Neutralität, wie sie früher bestanden hat im Kalten Krieg, ist erstrebenswert, aber ist die so noch zeitgemäß, beziehungsweise existiert sie überhaupt? Ganz ehrlich, Frau Walterskirchen.
Also das Beispiel, das Sie gebracht haben, ist natürlich ein sehr problematisches, denn in Österreich ist es an und für sich so, wenn man österreichischer Staatsbürger in einem fremden Krieg kämpft, also auch in einem fremden Militär kämpft, würde das eigentlich den sofortigen Entzug der Staatsbürgerschaft nach sich ziehen. Diese Dinge waren natürlich nicht offiziell. Viel problematischer sehe ich, und da haben Sie vollkommen recht, dass eben genau dieser Konfliktpunkt besteht zwischen dem, was die jeweilige Regierung tut, und das, was eigentlich im Verfassungsgesetz steht. Zum Beispiel hochproblematisch Waffentransporte durch Österreich. Das haben wir jetzt auch im Ukraine-Krieg immer wieder gesehen. Hier wurden immer wieder und werden auch noch Transporte durch Österreich durchgeführt. Und da gibt es dann die große Streitfrage, was ist jetzt das Bestimmungsland? Und da hat es dann geheißen, na ja gut, das ist ja nur für eine Übung und das Ziel ist eigentlich Ungarn. Was von dort aus weitergeht, ist eine andere Frage. Also das gab jedes Mal, wenn solche Transporte, und das kann man ja nicht verheimlichen, wenn da so Züge durch die Bahnhöfe rollen, mit vollbeladen mit NATO-Panzern, war jedes Mal die Diskussion. Oder Überflüge. Also wir wissen, dass Österreich beide Augen zudrückt bei Militärüberflügen, die dann sehr wohl unter anderem auch Kriegsziele anfliegen. Das war in der Vergangenheit auch schon mal so ein Thema. Das bedeutet aber nicht, dass deswegen das Verfassungsgesetz obsolet wäre, sondern das bedeutet nur, dass sich die Regierung nicht an die Verfassung hält. Und eigentlich müsste ein Minister, der so etwas gestattet, ja sofort zurücktreten. Das ist halt diese Laschheit, weil man sich halt mit den Nachbarn nicht verscherzen will.
Sie sagen, es ist quasi einfach politische Konsequenz, die man ausüben möchte und man könnte sich ja darauf berufen, dass es halt einfach in Österreich so ist. Und ich kann mir ja beim besten Willen nicht vorstellen, also mal gesetzt den Fall, der große Angriff aus dem Osten oder die große Bedrohung kommt doch noch irgendwann. Sollte die NATO in Österreich aufmarschieren wollen, weil sie sagt, sie muss jetzt die Südostflanke schützen und so weiter, Österreich könnte diesem internationalen Druck nie im Leben standhalten. Und da sind wir natürlich auch bei einer interessanten Debatte seitens der FPÖ zum Beispiel. Die FPÖ macht sich ja für die Neutralität, so wie wir sie kannten, sehr, sehr stark, aber ist natürlich in der vornehmen, wunderbaren Lage, dass man selber nichts entscheiden muss. Ja, ich will damit einfach nur sagen, der Druck von außen ist in manchen Situationen so groß, dass Österreich dann vielleicht gar nicht neutral bleiben kann, oder? Wie sehen Sie das?
Da haben wir ganz interessante historische Beispiele. Nehmen wir die Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Umgeben von kriegsführenden Ländern, Nachbarland Deutschlands, des Aggressors. Und es gab tatsächlich im Zweiten Weltkrieg immer wieder Grenzverletzungen der Schweiz. wo die deutsche Wehrmacht auch versucht hat, eine Abkürzung zu nehmen und die territoriale Integrität missachten wollte. Und hier war interessant, dass von Schweizer Seite so ein Zwerg ja so dermaßen entschieden dagegen gehalten wurde, dass diese Grenzverletzungen dann aufgehört haben und auch es gelungen ist, während des gesamten Zweiten Weltkrieges A, die Grenzen letztlich zu schützen, dann, dass auch die Bombardements von anderer Seite nicht über die Schweizer Grenze kamen. Das Einzige, was die Schweiz leider im Zweiten Weltkrieg nicht durchgehalten hat, war, dass sie auch in der Flüchtlingspolitik gehandelt hat, wie es für einen neutralen Staat geziemt. Ist vielleicht auch verständlich aus einer gewissen Überforderung heraus, wobei die eigentlich auch gegen die deutsche Wehrmacht keine Chance gehabt hätten, konnten ihre Neutralität bewahren. Dieses Argument zählt nur dann, wenn es in der Bevölkerung keine Entschlossenheit gäbe. Würde das österreichische Bundesheer von ganz oben her darauf eingeschworen zu sagen, wir müssen jedenfalls unsere Grenzen schützen, egal in welche Richtung, ist das etwas anderes, als wenn man so agiert. Wir haben hier auch ein Trauma in Österreich, das ist das Jahr 1938, beim Einmarsch der deutschen Wehrmacht, als ja Österreicher auch, diese Regierung zumindest, dagegen gehalten wollte, der General Zehner damals, gesagt, wir werden jedenfalls Widerstand leisten und schießen. Und der Befehl der Politik kam von Schuschnigg damals, nein, wir leisten keinen Widerstand, weil es soll kein Blut fließen. Und das hat Österreich bitter bereut. Also das war ein schwerer Fehler und das darf man nicht vergessen, das ist im Land in der DNA eingebrannt. Also diese Neutralität hat für die Bevölkerung so einen positiven Beiwert. Wir sind damit gut gefahren. Und Generäle sagen auch, zumindest hinter vorgehaltener Hand, ein neutrales Land ist keine Bedrohung. Und darum ist es auch kein Kriegsziel im Normalfall. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel uns an Skalschild beteiligen, sagen diese Fachleute, dann wären wir ein potenzielles Kriegsziel, weil dann hätten wir ein Raketenabwehrsystem für Stützpunkte, die militärisch interessant sind. Und dann könnten wir erst recht ein Kriegsziel werden, das wir vorher nicht wären. Also das ist eine sehr schwierige Debatte. Aber ich sage nur, es gibt hier eine sehr starke Kontroverse zwischen Bevölkerung und zur FPÖ. Eine kleine Fußnote, die war früher auch gegen die Neutralität und für den NATO-Beitritt. Aber bei einer 80-prozentigen Zustimmung zur Neutralität ist hier natürlich ein großes Feld, das man als Oppositionspartei wunderbar schließen kann.
Ja, absolut. Die Frage ist auch, innerhalb des eigenen Denkens noch nicht so ganz genau geklärt und es poppt immer wieder auf, dass ja, irgendwie müsste man schon irgendwie was machen, ne? Weil wir haben einen zunehmenden Druck, auch von außen auf Österreich seitens der NATO, aber auch von anderen Staaten. Auf der anderen Seite will man sich die Neutralität erhalten. Wie geht man um mit dieser Situation in einer Welt wachsender Blockkonfrontation auch?
Naja, genau das ist eben die Lösung. Die Blockkonfrontation wird nicht weniger, wenn sich immer mehr in Blöcken versammeln. Die Idee des Neutralen ist ja, dass es in jeder Auseinandersetzung Zonen geben muss, wo man einander begegnen kann. Das ist ja auch das große Asset der Schweiz immer gewesen und auch dann Österreichs. Also man hat sich eben eine Neutralität nach Schweizer Vorbild vorgenommen und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Wien dann der Standort für UNO-Stützpunkte wurde. Man darf nicht vergessen, Wien ist der Standort der OSZE, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und es ist jetzt im Blick auf den Nahen Osten auch noch der Sitz der OPEC, der Organisation Erdöl exportierender Länder. Und das ist kein Zufall. Also wäre Österreich nicht neutral geworden, wären diese Organisationen nicht hier. Und das muss ich auch sagen, dadurch, dass sich die Regierung zunehmend nicht mehr neutral verhält, wie es einem neutralen Land geziemt, ist dieser Tagungsort unattraktiv geworden und verliert zunehmend an Bedeutung. Das heißt, Neutralitätspolitik bedeutet nicht, dass man sagt, alle Konflikte gehen uns nichts an, wir halten uns raus, sondern ganz im Gegenteil, es gibt eine aktive, wichtige Rolle und ich erwähne das wirklich bewusst, Bruno Kreisky, damaliger Bundeskanzler, der das auch sehr stark initiiert hat und auch die UNO geholt hat nach Wien, der hatte das gewusst, der war international hochaktiv, der war in allen schwierigen Konflikten involviert, Stichwort Gaddafi oder Stichwort Palästinenserfrage und konnte da wirklich viel bewirken im Sinne einer aktiven Neutralitätspolitik. Das heißt, gerade in schwierigen Zeiten, wo sich Blöcke bilden, braucht es die Neutralen.
Letztendlich sind wir jetzt wieder beim Anfang, wo wir gesagt haben, man muss durch Diplomatie den eigentlichen Waffengang verhindern. Und deswegen bleibt auch hier beim österreichischen Bundesheer vielleicht die Reform so ein bisschen aus, weil die Politik die Reform ersetzen muss. Aber dennoch, welche Reform wären aus Ihrer Sicht denn heutzutage notwendig, um das Bundesheer auch für dieses Neutralitätsmodell, so wie Sie es jetzt angedacht haben, zukunftsfähig zu machen oder zu erhalten?
Ich habe mich sehr viel mit Militärs unterhalten, Generäle und ehemalige Generäle, die so wirklich auch den Überblick haben, die auch im Friedenseinsatz waren, also die auch eine Auslandserfahrung haben. Und hier gibt es eigentlich ganz einfache Dinge. Also man sagt, unser Ziel ist es politisch, dass wir eine aktive Neutralitätspolitik machen, so wie wir es in den 70er Jahren gemacht haben. Das heißt, Wien zum Beispiel als Konferenzort. Dann ist zum Beispiel eine Aufgabe des Bundesheeres, A, die Grenzen zu schützen, B, den Luftraum zu schützen. Eine Art Raketenschirm, aber im Sinne einer Raketen, die für Österreich bestimmt sind. Ja, das ist eine andere Form. Das wäre das eine. Das zweite ist zu fragen, warum ziehen wir uns eigentlich aus Friedensmissionen zurück? Es stimmt, dass die UNO an Autorität verloren hat. Das hat viele Gründe. Aber was gibt es denn sonst für eine Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man in der Ukraine sagt, es soll hinauslaufen auf eine eingefrorene Frontlinie? Wer soll denn das überwachen? Das kann doch nicht die NATO machen. Das ist, hier könnte Österreich echt und aktiv was beitragen und damit auch wieder einen Sinn der Neutralität geben und damit auch gut dem Vorwurf begegnen, man halte sich einfach aus allem raus und sei Trittbrettfahrer, weil das ist so nicht richtig.
Es ist die Frage natürlich auch nach der Fähigkeit und auch der geistigen Bereitschaft, eine Armee wie die österreichische sie gerade eben ist, in eine solche verteidigungsfähige Armee umzuwandeln, die eben nicht heimlich auf die Beteiligung der NATO schielt. Das ist ein politischer Akt, den sie auch erstmal richtig verkaufen müssen. Also das ist, glaube ich, für jeden Verteidigungsminister, aber auch für jede Regierung schwer zu sagen, so, und dann ploppen halt hier mal wieder ein paar Dutzend Standorte mehr auf und dann müssen wir die Leute halt länger unter Waffen halten. Das wird richtig heftig. Also so wie Sie es gerade gefordert haben, ist das eine Mammutaufgabe, auch wenn ich den Wunsch, das alles selber zu machen, wenn man schon neutral sein will, dann muss man es selber machen, natürlich durchaus nachvollziehen kann.
Ja, es kommt immer drauf an. Wenn man zum Beispiel sagt, in der Bevölkerung ist jetzt der Wille da, trotz der Rezession, in der wir uns befinden, trotz der schwierigen budgetären Lage, dass die Leute auch merken, es ist weniger Geld auch für sie übrig, trotzdem zweifelt jetzt niemand daran oder zumindest nicht die Mehrheit der Bevölkerung, dass das Bundesheer gut ausgerüstet sein muss. Das ist schon ein Quantensprung, weil diese Überzeugung war vorher nicht da. Aber wenn ich ein Budget habe, kann das nie endlos sein. Jetzt ist wirklich die Frage, worin investiere ich das? Und so schwierig ist das jetzt nicht zu sagen, und teilweise wird es auch gemacht, muss man fairerweise sagen, dass man die Grundstruktur einmal auf Vordermann bringen muss. Und wie gesagt, die Anschaffung von Transporthubschraubern von neuen oder eines Raketenabwehrsystems, das jetzt wirklich unseren eigenen Luftraum schützt, das dauert jetzt auch nicht Jahrzehnte. Ja, das kann man schon relativ rasch umsetzen, wenn man möchte. Das, was schwierig ist, ist das Thema, das jetzt auch gerade heftig diskutiert wird. Österreich ist eines der wenigen Länder, die noch die allgemeine Wehrpflicht haben. Auch ein Ausfluss übrigens der Neutralitätspolitik. Um auch diese geistige Landesverteidigung, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ganz ein wichtiger Punkt. Das heißt, die Verteidigungsbereitschaft und die Überzeugung, dass wir unser Land und unsere Neutralität schützen, das ist auch ein Ausfluss dessen. Und man meint jetzt, man könnte quasi die Wehrfähigkeit einen enormen Schritt nach vorwärts bringen, wenn ich immer noch die allgemeine Wehrpflicht beibehalte und sie wiederum verlängere. Sie wurde einmal verkürzt, weil man gesagt hat, das hat eigentlich keinen Sinn, diese 8 Monate. Und jetzt will man sie wieder von 6 auf 8 Monate verlängern. Das führt jetzt dazu, dass jetzt sich viele, die im Bundesheer gedient haben, sagen, ja, wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere, bin ich da 8 Monate oder 6 Monate nur herumgesessen, habe eigentlich nichts Vernünftiges getan, vielleicht einmal einen Katastropheneinsatz. Also das heißt, man muss es den Menschen jetzt schon einmal erklären und vor allem den Wehrpflichtigen, was ist denn da jetzt die große Reform? Nur einfach 2 Monate länger dort herumzusitzen, um es jetzt ein bisschen zuzuspitzen, das kann ja jetzt nicht der große Wurf sein. Weil wenn ich 6 Monate nichts tue, was mache ich dann in den anderen 2 Monaten? Da kann ich das ja nicht aufholen. Also das heißt, auch hier fehlt ein echtes Konzept. Es sind übrigens ein hoher Anteil auch Migranten, also die migrantischen Hintergrund haben, wo es auch teilweise Probleme gibt, weil die sagen, naja, warum eigentlich die, warum die österreichischen Jugendlichen gehen dann sehr gerne in den Zivildienst, also den Wehrersatzdienst. Also das muss man sich ja alles einmal gesamt anschauen und ein echtes Konzept erstellen, inhaltlicher Natur, bevor ich jetzt diskutiere, um wie viele Monate ich das jetzt verlängere. Also wenn jemand zum Beispiel als einjährig Freiwilliger dient, das heißt, der sich bewusst entscheidet, dass womöglich dann auch eine Offizierslaufbahn einzuschlagen, der weiß schon, warum er das macht, also um seine Heimat zu verteidigen. Aber die Frage ist, und das ist eben die Krux einer allgemeinen Wehrpflicht, weil man ja alle zwingt, das zu machen, dass es natürlich auch viele betrifft, die eigentlich keine Lust dazu haben und deswegen dann doch den Militärdienst wählen, weil er kürzer ist als der Zivildienst. Der ist ja unter Anführungsstrichen Strafe, ist etwas länger. Wobei dieser Zivildienst, diese allgemeine Wehrpflicht unter anderem auch deswegen unbedingt beibehalten werden soll, weil die zivilen Organisationen wie Rotes Kreuz etc. auf die gratis oder fast gratis Zivildiener nicht verzichten wollen. Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob es nicht klüger wäre, wirklich auf ein Berufsheer umzusteigen. Also das liegt jetzt nicht so sehr an Grundwehrdienern, sondern auch wieder in einem Konzept, das man scheut oder weiß nicht, warum man es nicht macht. Ich hoffe, dass es jetzt im Zuge dieser Heeresreform jetzt auch eine echte Planung gibt, was hier inhaltlich passieren soll. Das gibt vielleicht Dinge, die noch nicht veröffentlicht worden sind und an denen man schon eifrig arbeitet. Also ich würde es mir wünschen.
Ein Blick zurück ins Jahr 1814 zeigt, militärische Stärke ist auch das Ergebnis von Anpassung, Reform und politischem Willen. Die Frage, die bleibt, ist Österreich heute bereit, diese Anpassung erneut zu leisten oder hält man an einem Modell fest, das sich zunehmend bewähren muss? Vielen Dank für die Einschätzungen an die Historikerin Dr. Gudula Walterskirchen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Reformen, Anpassung, neue Realitäten. Das waren die großen Linien unseres Gespräches über das österreichische Bundesheer und die Frage, wie Sicherheitspolitik auf veränderte Bedingungen reagieren muss. Doch Reformen betreffen nicht nur Strukturen, Strategien oder Bündnisse, sie greifen oft viel tiefer hinein in das Selbstverständnis einer Armee. Einer der wohl grundlegendsten Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte war in Deutschland die Öffnung der Streitkräfte für Frauen in allen militärischen Laufbahnen. Was heute selbstverständlich erscheint, war lange umstritten, politisch, gesellschaftlich und innerhalb der Truppe selbst. Wie fühlt sich ein solcher Umbruch an, wenn man ihn nicht nur beobachtet, sondern selbst erlebt? Unsere jetzige Gesprächspartnerin war genau in dieser Situation. Elena Prilob gehörte 2004 mit zu den ersten Frauen im Panzeraufklärungslehrbataillon 3 in Lüneburg, in einer Zeit, in der sich die Bundeswehr gerade neu definiert hat. Heute arbeitet sie als Model und Fußballtrainerin und Fitnesstrainerin in Berlin. Mit ihr sprechen wir darüber, was das bedeutet, Teil eines solchen Wandels zu sein. Über persönliche Erfahrungen, über Grenzen und über die Frage, wie weit Gleichstellung beim Militär tatsächlich gegangen ist. Freue mich sehr, dass sie da ist. Guten Tag, Frau Prilob.
Guten Tag, hallo.
Zunächst mal nehmen Sie uns mal mit zurück ins Jahr 2003 bzw. 2004, weil Sie ja zum 2.1.2004 angefangen haben mit Ihrer Grundausbildung. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, zur Bundeswehr zu gehen?
Ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, habe mich entschieden, damals zur Bundeswehr zu gehen nach meinem Fachabitur. Mich hat das damals immer sehr gereizt. Also ich bin halb Griechin, halb Deutsche und ich fand es immer sehr spannend in einer Männerdomäne. Also ich bin ja auch Fußballtrainerin, Fußballspielerin und damals war ich viel mit Jungs. Ich komme vom Dorf aus der Lüneburger Heide und ich liebte und liebe sie immer noch, die Herausforderungen und die neuen Reize. Und dann habe ich mir gedacht, ich bewerbe mich bei der Bundeswehr. Und da ich vom Dorf aus der Lüneburger Heide komme, war der nächste Standort Lüneburg. Bin dann mit meinem Papa damals zum Kreiswehrersatzamt gegangen und habe mich beraten lassen bezüglich der Laufbahn und habe dann in Lüneburg angefangen, tatsächlich erstmal mich für 4 Jahre zu verpflichten. Dann ist es losgegangen. Ein ganz neuer, aufregender Bereich in meinem Leben.
Eine Unteroffizierslaufbahn haben Sie eingeschlagen. Zum Schluss waren Sie Stabsunteroffizier. Sie waren Teil der ersten Generation von Frauen in den Kampftruppen. Wie groß war die öffentliche und interne Aufmerksamkeit damals wirklich?
Ja, man muss schon sagen, die Aufmerksamkeit war schon ziemlich groß. Also ich erinnere mich an den ersten Tag, wo wir alle zusammengekommen sind. Also ich kannte das natürlich von meinem Bruder. Mein Vater, mein Opa, mein Onkel, alle waren beim Militär. Deswegen habe ich gesagt, Mensch, das mache ich jetzt auch. Ich kann das, ich schaffe das. Ich wusste, dass die körperliche Situation nicht ganz einfach wird wahrscheinlich. Ich wusste auch überhaupt nicht, was auf mich zukommt, ob ich das auch ich als Fußballerin und Sportlerin meistern werde. Der erste Tag, ich erinnere mich wie gestern, wir kamen alle an mit unseren riesen Taschen. Dann hat der Spieß aus der 6. Kompanie gesprochen und gemischt Frauen und Männer. Wir waren alle etwas aufgeregt. Alle kamen aus ganz Deutschland. War eine schöne Atmosphäre, sehr familiär. Und man merkte schon, die ersten Tage oder Wochen wurde ein besonderes Augenmerk auf uns gelegt, auf die Frauen nach der Einschleusung. Und wir wurden dann in Zügen aufgeteilt. Und nach Wochen wusste man, dass der große Augenmerk dementsprechend auf uns gefallen ist, auf die Frauen. Weil ich glaube, in der Kaserne waren 2 Frauen, eine im Sanitätsbereich und eine in der Küche. Wir waren natürlich dann ganz neu, wussten alle nicht so wirklich, was auf uns zukommt.
Findet man sich dann denn da als Frau? Also man hat ja dann immer, wie soll ich sagen, automatisch gewisse gemeinsame Themen. Und ist das so, dass man dann automatisch immer beieinander gestanden war? Oder haben Sie sich da gleich in diese Männerwelt reingestürzt und auch dort zurechtgefunden?
Die ersten Tage waren sehr ungewohnt. Sie wurden eingekleidet. Sowas kennt man gar nicht. Man ist da in so eine Bekleidungskammer gefahren. Dann musste man sich Kleidung aussuchen. Wir waren einfach alle eins. Also das fand ich toll, weil ich finde immer, jeder Mensch ist gleich und wir wurden alle gleich eingekleidet, sagen wir mal wie Schuluniform, und keiner war besser als der andere, keiner hatte jetzt Markensachen oder so, und ich bin sofort dazwischen, also gemischt, Jungs, Mädchen, mir war das egal, aber man musste schon merken, die Frauen haben sich schon ein bisschen gemustert, eher von oben nach unten, sieht die besser aus als ich, ist die größer, was hat sie für eine Statur. Ich muss mal sagen, als wir dann in Zügen eingeteilt worden sind und in Gruppen, dann war das schon ein bisschen anders. Also da haben wir zusammengehalten, wir wurden auf Stuben aufgeteilt. Ich kam super mit meinen Kameradinnen zurecht. Aber von Zug zu Zug war das schon so ein bisschen, wer ist jetzt besser, wer ist jetzt schlechter? Also da mussten wir uns schon profilieren auf jeden Fall.
Hatten Sie das Gefühl, da besonders beobachtet zu werden oder unter Druck zu stehen? Weil Sie kannten dieses Gefühl ja auch so ein bisschen, weil Sie ja vorher schon auch in Ihrer Jugendzeit gemodelt haben, durchaus im Rampenlicht oder im Scheinwerferlicht gestanden waren. War das für Sie eher eine genussvolle Sache oder war das dann doch irgendwie wieder was total anderes? Weil man musste ja nicht nur posen und aussehen, sondern da kam es ja auf ganz andere Dinge an, oder?
Leichten Einstieg hatte ich natürlich nicht. Vielleicht auch 2, 3 andere aus den Zügen. Da ging es natürlich nicht ums Äußere. Und ich wurde schon spaßeshalber von meinen Gruppenführern aufs Äußere angesprochen. Mensch, wir sind hier nicht beim Model Contest. Und da kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen auf den Lehrgängen, wo Vorgesetzte so ein bisschen frauenfeindliche, nicht bisschen, sondern frauenfeindliche Kommentare geäußert hatten. Von wegen, was suchen Sie eigentlich hier? Wir sind hier nicht beim Model Contest. Was wollen Sie eigentlich hier? Also da ging es dann zur Sache. Genauso die ganzen Zettelchen am Auto und sowas. Also ich muss sagen, das war schon echt etwas anstrengend über die Zeit hinweg, aber das habe ich dann noch klar kommuniziert, dass ich hier bin, um zu arbeiten, dass ich das nicht haben möchte. Also es war eine ganz andere Welt, die mich sehr geprägt hat, und es wurde besonderer Augenmerk auf die Frauen auf jeden Fall gelegt und wir wurden doppelt so gemustert wie die Männer, sage ich mal so.
Dann gehen wir mal in Ihren Alltag von damals rein. Was hat Sie denn in Ihrer Zeit bei der Bundeswehr am meisten geprägt? Also sowohl menschlich als auch körperlich.
Am meisten geprägt hat mich also erstmal komplett das Körperliche. Ne? Ich dachte, das wäre jetzt nicht so anstrengend für mich. Ich habe alles durchgestanden, ich habe alles mitgemacht. Eigentlich war mein Ziel, da war ich allerdings nicht ganz 18, wo ich dieses Gespräch hatte beim Kreiswehrersatzamt, was ich gerne machen wollen würde. Und ich konnte ja auch durchaus mit meinem Fachabitur studieren. Und da war nur die Hochschule in München mit Sozialpädagogik und Sport kam in Erwägung. Und das war mir ein bisschen weit weg von zu Hause. Daher habe ich mich jetzt für 4 und dann auf 8 Jahre Unteroffizierslaufbahn entschieden, mit einer Personalabteilung und mit einer Ausbildertätigkeit. Das heißt, ich habe dann halt später in den Lehrgängen natürlich auch die Vorgesetzten Schulungen mitgenommen. Das heißt, auf mich wurde von Anfang an geachtet, ob ich da überhaupt die Qualifikationen für habe, ob das überhaupt in Frage kommen würde. Mich hat am meisten geprägt, dass ich sag mal so 70-30, also 70 das Körperliche und 30 das andere. Also man muss natürlich mental stark sein und auch körperlich auf Höhe sein, ansonsten geht man da gnadenlos unter. Ich denke, von den 28 Frauen, die wir in der Grundausbildung damals hatten, also die erste Frauenriege, haben es, glaube ich, 7 bis 8, ich glaube, es waren 8, die die Grundausbildung geschafft haben.
Allein in Lüneburg, ne?
Allein in Lüneburg. Die ersten sind mit Oberschenkel-Halsbruch raus, mit krank auf Stube, mit psychischen Problemen. Also ich musste mich auch wirklich durchbeißen, oft unterm Helm weinen, dass ich das dann auch durchziehe.
Gab es dann, und das haben Sie ja jetzt eigentlich schon angesprochen, auch Situationen, wo Sie an Ihre Grenzen gekommen sind? Und wenn ja, wo lagen die Grenzen? Also das Körperliche haben Sie angesprochen, das Mentale unter dem Helm weinen. Gab es die Situation, wo Sie gesagt haben, sie machen es nicht mehr. Sie hauen ab, sie schmeißen hin. Ich hatte während meiner Bundeswehrzeit auch zwei Frauen in der Kompanie. Eine davon hat gesagt, ich gehe wieder. Hatten Sie das auch?
Ja, das hatte ich öfters. Allerdings bin ich ein starker Charakter, sage ich mal so. Ich ziehe durch, ich gebe nicht auf. Und ich hätte die Grundausbildung, egal ob mit gebrochenem Bein oder was, ich hätte sie geschafft. Ich habe viel gelernt. Ich bin körperlich oft an meine Grenzen gekommen, weil, wie gesagt, ich wollte ja zum Unteroffizier ausgebildet werden. Und da mussten wir natürlich so Fälle spielen. Zum Beispiel ist der Gruppenführer einfach umgefallen. Dann war ich der Gruppenführer und musste die Gruppe übernehmen beim Orientierungsmarsch. Da war der Sand richtig matschig. Man konnte nach 30 Kilometern nicht mehr laufen. Ich war natürlich fix und alle. Und ich muss mal sagen, ein Mann und eine Frau unterscheiden sich körperlich natürlich extrem. Das heißt, die Staturen sind ganz anders. Das heißt, egal wie sportlich ich bin immer noch eine Frau. Das heißt, auch wenn ich die Ausbilderin war, konnte ich mit meiner Gruppe, mit meinen Jungs, manchmal nicht den Schritt mithalten. Ich war im letzten Drittel manchmal und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Du musst jetzt den Schritt mithalten können, du musst jetzt weiter vorne sein, du willst das doch schaffen. Und im Endeffekt dachte ich, hey, pass auf, das sind Fußballer, die sind 2 Meter groß, die haben eine andere Statur, du machst das gut. Also ich habe mich immer versucht aufzubauen und es klappt auch immer besser. Bei den Handwaffenausbildungen, manchmal bei der P8 hat es nicht funktioniert oder beim MG3 mit der Führungshülse. Es war tricky. Und dann haben natürlich die Ausbilder gesagt, hier, was ist mit den Frauen? Wie sieht's aus? Warum kriegt ihr das nicht hin? Sie haben doch lange Fingernägel. Also wir standen schon immer im Rampenlicht, muss ich mal so sagen.
Jetzt ist damals eine Dokumentation gedreht worden. Das war ein paar Jahre vorher. Das hieß Feldtagebuch, allein unter Männern. Da ging es natürlich auch um eine Welt, die noch ein bisschen rauer war als die Panzeraufklärerwelt in Lüneburg, nämlich von Panzergrenadieren aus Städten am Kalten Markt. Das ist mitten in Baden-Württemberg und der Ausbilder spricht da auch so ein wunderbares Schwäbisch. Der ist dann auch, glaube ich, von der Karriere zurückgestellt worden, weil die Art und Weise, wie mit den Männern oder mit den Frauen dort umgegangen wurde, eben nicht mehr zeitgemäß schien. Aber der Mann, dieser Ausbilder, dieser Hauptfeldwebel, ist sehr authentisch aus seiner Sicht mit den Frauen umgegangen und hat die also voll gefordert. Und wir haben uns damals, ich war ungefähr zu einer gleichen Zeit wie Sie bei der Bundeswehr, wir haben uns damals als Männer schon so, das muss ich jetzt offen zugeben, das hat uns amüsiert. Also die Art und Weise, diese stumpfe Art, wie der mit den Frauen da umgegangen ist, das war natürlich, da war auch so ein bisschen Häme dabei, das muss ich jetzt ganz offen zugeben. Ich glaube aber nicht, dass ich der Einzige gewesen bin. Hat dieses Video oder die Art und Weise, wie Leute auf Sie als Frau in der Bundeswehr geguckt haben, geprägt? Hat das irgendwie eine Rolle gespielt?
Ja, schon, das hat schon eine Rolle gespielt. Also das, was Sie gesagt haben, das kam öfters vor, häufiger vor. Aber beispielsweise die Ausbilder haben bei uns so Sprüche gemacht, lustige. Mensch, Prilop, wir sind hier nicht in einer Glaubensgemeinschaft, bewegen Sie Ihren Arsch schneller. Also es wurden natürlich auch Ausdrücke benutzt, die nicht so ganz korrekt waren. Aber ich konnte damit umgehen, ne? Vom Fußball her. Mich hat das jetzt nicht gestört, weil ich eher so war wie ein kleiner Junge. Da gab es natürlich Frauen, die haben sich da angegriffen gefühlt. Schwieriges Thema. Ich habe mich nicht immer ganz wohl gefühlt, wie man mit uns kommuniziert hat und wie man mit uns gesprochen hat. Aber das hat sich dann irgendwann gelegt. Also ich habe mich dem angepasst, muss ich sagen.
Jetzt sind wir natürlich auch in einer Armee und das haben Sie ja auch immer gewusst und Sie wussten ja auch von Ihrer Verwandtschaft, wie Sie erzählt haben, das, was auf Sie zukommt. Deswegen so ganz generell, wenn wir mal so die erste Einschätzung wagen, hat das Ihrer Meinung nach damals hingehauen mit den Frauen bei der Bundeswehr? Und irgendwie musste da ja eine gewisse militärische Härte rein, sonst hätten sich die Frauen ja ihre Meriten auch gar nicht verdienen können, die dies geschafft haben. Also Frauen und Bundeswehr, ist das in Ihrer Zeit als Rechnung aufgegangen?
Also meine Einschätzung am Anfang und meine Einschätzung nach dem Austritt der Bundeswehr und meine Einschätzung Jahre später unterscheiden sich so ein bisschen. Also am Anfang dachte ich mir, bin mir nicht ganz sicher, wer das hier schaffen soll von den Frauen, als ich mir die angeguckt habe. Aber auch bei mir selber wusste ich, oh, das wird schwierig. Also ich muss mal sagen, 50-50. Man kann das nicht alles über einen Kamm scheren und grob sagen, weil jede Frau ist anders. Wir hatten auch eine Ausbilderin in der 6. Kompanie, die war besser als die Männer, die war schneller als die Männer, die hat die Handwaffen schneller zerlegt als die Männer. Die war einfach eine super Ausbilderin, besser als beispielsweise der andere Ausbilder. Ich bin immer noch dafür, Frauen bei der Bundeswehr, okay, finde ich in Ordnung. Aber jetzt, dass man sagt, so jede Frau bei der Bundeswehr, finde ich nicht passend, muss ich sagen. Also es muss schon irgendwie so sein, dass die Frau das schafft. Und für bestimmte Bereiche bei der Bundeswehr, Kampfschwimmer, generell Kampfeinheiten, müssen Spezialtests auf jeden Fall durchgeführt werden.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, da haben Sie recht. Aber wie hat sich denn die Rolle der Frau in ihrer aktiven Zeit bereits verändert? Und welche Entwicklung haben Sie denn da so beobachten können? Also in Sachen Anerkennung, gab es dann irgendwann Erleichterungen? Gab es Leute, die gesagt haben, ach, das wird nichts? Und schon zu Ihrer Zeit gab es Anpassungsfähigkeiten?
Ja, also ganz am Anfang, in der Grundausbildung wurden wir eher so ein bisschen belächelt. Da wusste man nicht, okay, schaffen die Frauen das, können die mithalten? Und nach der Grundausbildung, als wir dann in den Kompanien waren, wurde schon so ein bisschen geguckt, ja, okay, ich glaube, die hat was auf dem Kasten. Allein von den Vorgesetzten, meinen damaligen Gruppenführern, gab es ja immer so Sprüche. Und irgendwann war ich dann der Unteroffizier. Also es dauerte wirklich die 2 Jahre. Da hatte ich dann die Anerkennung bekommen. Aber es war ein langer Weg dahin. Dann, als ich dann Ausbilderin war, meine ganz normale Ausbildung gehalten habe, Theorie oder Praxis, auch bei der Grundausbildung, hieß es dann, Mensch, hast du gut gemacht, super gemacht, Anerkennung war da. Und da war ich auch ein bisschen stolz auf mich. Aber es hat, wie gesagt, knapp 2 Jahre gedauert.
Wie stehen Sie denn zur Debatte um Frauenförderung? Braucht es da gezielte Maßnahmen oder sollte da auch die Leistung und die Gleichheit entscheiden? Weil Frauen und Männer sind ja nicht gleich. Es gibt natürlich dieses plakative Beispiel, so von wegen, ach, die hochschwangeren Frauen im Panzer, die müssen genug Platz haben. Teilweise, dass es auch wirklich absurd klingt. Wie weit gehen Sie denn da mit und auf welchem Weg ist die Bundeswehr da gerade?
Ja, naja, was man gerade so hört von wegen Wehrpflicht und Frauen und alles sowas, was gelesen wird, was einige Politiker da vorschlagen, schwierig. Also ich denke, die Frauen sollten immer noch freiwillig entscheiden, ob sie zur Bundeswehr gehen oder nicht, alleine aufgrund der Statur und der körperlichen Voraussetzungen. Ich sag mal ein ganz klares Beispiel, und zwar der Rucksack, den wir tragen mussten, tagtäglich mit der Waffe. Ich weiß nicht, wie viele Kilo das waren, 27 oder 22, irgendwie so. Den musste ja der Mann tragen und den musste ja die Frau tragen. Aber ich wiege ja 60 Kilo oder 50 Kilo und der Mann 80 Kilo. Das heißt, es ist schon ein riesengroßer Unterschied.
Wie stehen Sie zur aktuellen Debatte um die Wehrpflicht, die dann ja nicht nur Männer, sondern auch Frauen betrifft? Also glauben Sie, dass da die Gleichberechtigung auch Gleichverpflichtung bedeuten sollte? Weil Sie haben es ja eigentlich schon gesagt, ne? Sie finden, wenn die Frauen das freiwillig machen wollen, finden Sie super. Aber Sie glauben, das funktioniert nicht in der Breite, auch für jede Frau. Das ist ja auch eine strukturelle Sache für die Bundeswehr selber, oder? Also man hat ja dann sehr viele schwache Glieder, um die man sich ja auch kümmern muss, wo man von vornherein sagen würde, das wird nichts, oder?
Ja, genau. Also die Statur unterscheidet sich einfach extrem von Mann und Frau. Und deswegen, auch ich als Sportlerin musste sagen, ich bin an meine Grenzen gekommen. Deswegen sage ich, Gleichberechtigung okay, aber man muss halt wirklich sehen, dass Mann und Frau komplett unterschiedlich sind. Und wenn die Frau jetzt sagt, ich möchte unbedingt in eine Kampfeinheit, in eine Kampftruppe gehen, dann sollte man die ganzen Eignungstests dafür durchführen. Und wenn sie dafür geeignet ist, ist das in Ordnung. Aber jetzt zu sagen, Frauenwehrpflicht, da würde ich sagen, das bringt uns nicht in die richtige Richtung.
Sie haben griechische Wurzeln, auf die Sie auch zu Recht stolz sind. Deswegen, welche Rolle hat das damals bei Ihrer Entscheidung 2003, 2004 zur Bundeswehr zu gehen gespielt? Und was hat der Dienst auch mit Ihrem Verhältnis zu Deutschland gemacht?
Ja, also wie gesagt, mit den griechischen Wurzeln. Also Mama ist Griechin, Papa ist Deutscher und alle waren bei der Bundeswehr. Und ich bin ja so ein Typ, ich brauche immer Herausforderungen, keine Langeweile. Ja, ich hatte mal dieses Bild vor Augen, die Elena mit der Uniform, mit den Waffen, mit dem Sport. Eventuell werde ich Schießlehrer. Also das war so meine Vorstellung, die ich hatte. Und ich bin unfassbar stolz, dass ich für Deutschland dienen durfte. Das hat einfach eine Zugehörigkeit zu dem Land. Also ich bin unfassbar stolz, die Deutschlandfahne auch tragen zu dürfen bei den großen Auftritten, die wir hatten. Oder den großen Diener zu tragen in Sonthofen bei meinen Lehrgängen. Also ich war unfassbar stolz und bin es immer noch.
Sie haben ja selber griechische Wurzeln, auf die Sie auch zu Recht stolz sind. Welche Rolle hat das damals bei Ihrer Entscheidung zur Bundeswehr zu gehen gespielt? Und vor allem, was hat das mit Ihrem Verhältnis zu Deutschland gemacht?
Ja, selbstverständlich. Ich finde das, wie gesagt, gut, wenn Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, beziehungsweise einen deutschen Pass haben. Ich bin natürlich sehr dafür, dass sich Menschen, die nicht 100% deutsch sind, sage ich mal so, von einer anderen Kultur kommen, sich ins Land integrieren, ne? Also die Sprache lernen. Da bin ich natürlich Befürworter und das finde ich ganz klasse, ganz toll, weil sie lernen auch dementsprechend was von unserem Land, von unserer Tradition. Und wie gesagt, ganz ehrlich, Deutschland, wenn man andere Leute fragt, was verbindest du mit Deutschland? Das ist Ordnung, Struktur, Sicherheit. Die Deutschen haben immer einen Plan, sie sind strukturiert, diszipliniert und das ist so.
Und dann vielleicht etwas, was sich gleich anschließt, nämlich ist der Dienst für Deutschland etwas, was einen Ihrer Meinung nach näher an das Land heranbringen kann? Weil das ist ja gerade die Debatte, die wir auch führen mit Integration und so weiter und so fort. Also gerade für Menschen mit Migrationshintergrund.
Ich habe regelmäßig Kontakt zu einer Frau Feldwebel, Kompaniefeldwebel in der Kompanie eingesetzt, in der Personalabteilung so gesehen. Muss natürlich auch ab und zu mal schießen gehen. Also auch von anderen bekannten Frauen habe ich gehört aus der Bundeswehr, es ist nicht mehr, wie es damals war, wo ich eingezogen worden bin. Es ist alles nicht mehr so strukturiert. Seitdem der freiwillige Dienst da ist, ist es halt komplett anders. Es ist nicht mehr so in Anführungsstrichen streng. Es hat sich auch komplett geändert. Also die alten Kameradinnen, die sind auch im Homeoffice. Also das ist ja auch modern, aber auch bei der Bundeswehr im Homeoffice. Es ist alles nicht mehr so streng geregelt. Ich bin natürlich nicht drin in dem Ablauf. Also ich denke, alle haben eine Uniform, alle werden sich grüßen. Alle grüßen den Vorgesetzten. Man steht auf, wenn der Ausbilder aufsteht. Ich weiß ja nicht mehr, wie es jetzt ist. Aber ich habe nur gehört, diese Zucht und Ordnung und diese Disziplin, die hat schon nachgelassen. Die ist nicht mehr so, wie sie damals war.
Würden Sie unter diesen Umständen und auch unter den Voraussetzungen, wie Deutschland sich verändert hat oder auch die Bundeswehr sich verändert hat, würden Sie Ihrem 18-, 19-jährigen Ich nochmal sagen, so, das will ich jetzt nochmal? Oder war das eine andere Zeit und auch ja einfach eine andere Bundeswehr, wo Sie sagen, ja, das ist die Herausforderung, die mich jetzt noch juckt? Würden Sie es heute nochmal machen, wie die Bundeswehr sich gerade so zeigt?
Ich würde sagen, ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen. Es hat mich sehr geprägt, auch menschlich, mental, komplett, psychisch. Mich hat das komplett die Bundeswehrzeit geprägt. Wahrscheinlich aber auch eine andere Laufbahn einschlagen. Und ich würde es auch meinen Kindern empfehlen später, dass sie zur Bundeswehr gehen, weil da lernt man sehr viel. Und ich möchte natürlich, dass die Bundeswehr so angesehen wird, das Militär, wie es damals war. Also wie gesagt, die politische Situation hat sich schon verändert und man möchte natürlich schon eine Sicherheit, man möchte schon sicher sein. Und das, was ich erlebt habe damals, wie wir im Biwak waren, was uns beigebracht worden ist, ich weiß nicht, ob das heute noch genauso ist, weil es halt heute freiwilliger Dienst ist, aber ich denke, wir müssen zurückkommen, wie wir Anfang 2000 waren.
Abschließend, gibt es etwas, von dem Sie sagen würden, das denken viele Frauen bei der Bundeswehr, aber kaum jemand spricht es offen aus? Also Dinge, die die Frau Stabsfeldwebel quasi nicht öffentlich erzählen würde, sozusagen.
Naja, es gibt so zwei Sachen. Ich denke, dieses Belächeln erstmal, Mensch, das ist eine Frau, die kann lange nicht so viel wie der Kamerad. Es ist ja nicht nur bei der Bundeswehr so, es ist generell so, dass man sagt, hey, das ist eine Frau, da unterscheiden sich manchmal die Gehälter oder die Vorstellungen. Das ist die eine Sache, die ich sagen würde, dass sich das noch groß unterscheidet, dass Mann und Frau immer noch, glaube ich, zur heutigen Zeit nicht gleich gesehen werden, nicht gleich angesehen werden und geachtet werden. Das ist das eine. Und das andere ist dieses mit, naja, so Zettelchen am Auto oder so Flirtversuche oder sowas. Männer sind halt Männer, Frauen sind halt Frauen. Ich denke mal, das spricht es die Frau auch nicht unbedingt aus, dass sie sich da manchmal vielleicht unwohl fühlt in dieser Rolle.
Frauen in der Bundeswehr, das ist längst Realität, aber wie wir heute gehört haben, der Weg dahin war nicht einfach und ist vielleicht auch noch nicht zu Ende und ist nach wie vor nicht einfach. Ein persönlicher Einblick war das, der zeigt, dass Gleichstellung mehr ist als eine gesetzliche Regelung. Es geht um Erfahrungen, es geht um Grenzen und darum, wie man sich in einem besonderen Umfeld behauptet. Vielen Dank, Elena Prilop, für das offene Gespräch. Ihnen alles Gute. Danke.
Sehr gerne, danke schön.
Liebe Hörer, das war die neueste Ausgabe von Krieg und Frieden hier im Kontrafunk. Wir haben gelernt, Reformen entscheiden über Stärke, damals wie heute. Und Veränderung zeigt sich nicht nur in Strategien, sondern vor allem in den Menschen, die sie tragen. Ich bedanke mich bei Frau Dr. Gudula Walterskirchen und Elena Prilop für die Einblicke. Und Ihnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut.